Hallo Kolja.
Hallo Carsten. Letztes Mal haben wir uns ganz viel mit 2D-Animationen beschäftigt und diesmal wollen wir uns mit der Geschichte von 3D beschäftigen.
Genau. 3D in Computerspielen. Und das Spannende ist ja, wir wollen uns durch eine 3D-Welt bewegen in so einem Spiel. Unser Bildschirm ist aber nur 2D. Man kann da zwar 3D-Sachen drauf darstellen, aber im Endeffekt ist es ja eine platte Fläche. Und irgendwie müssen wir das hinbekommen, dass wir irgendwie dieses 3D-Bild glaubhaft auf eine 2D-Fläche bekommen. Und dafür braucht man eine Projektion, also von 3D auf 2D. So ähnlich wie man das mit der Kamera ja auch macht. Also wenn ich jetzt ein Foto von einem 3D-Raum mache, also von dem Zimmer, in dem ich gerade sitze, dann wird das ja auch auf 2D, also es gibt Pixel in der X-Achse und Pixel in der Y-Achse, projiziert. Und sowas brauchen wir dann für den PC auch, wenn wir da was darstellen wollen. Fun Fact, bei den Augen ist es ein bisschen anders. Bei den Augen ist es so, da haben wir quasi zwei 2D-Kameras, unsere Augen. Und im Gehirn werden dann die beiden Bilder wieder in 3D umgerechnet. Das macht man sich dann bei VR zunutze. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Erstmal geht es ein bisschen darum, wie diese ganze Geschichte überhaupt angefangen hat mit 3D-Spielen.
Genau, wir sind in einer Zeit, wo es noch keine Hochleistungs-GPUs oder spezielle Grafikkarten gibt und erstmal alles irgendwie auf der CPU erstellt wird, was man später sieht.
Genau, das heißt, das Rendering musste, bis es 3D-Hardware-Beschleunigung gab, auf der CPU stattfinden, was natürlich blöd ist, weil man dann wertvolle CPU-Zeit verliert, um Rendering zu machen, diese Zeit, die man eigentlich nutzen möchte, um den Rest der Spiellogik irgendwo realisieren zu können. Zumindest aus heutiger Sicht könnte man das vielleicht so formulieren. Die ersten 3D-Spiele waren im Wesentlichen Vektor-Renderings. Also ich kann ja einen Punkt in einem dreidimensionalen Raum beschreiben durch einen Vektor, also durch einen Wert mit drei Komponenten, x, y und z. Und daraus kann ich mir Linien und Flächen bauen und die wurden zunächst noch ohne Texturen gezeichnet. Das heißt, es gab 1980 zum Beispiel ein Arcade-Spiel von Atari, das hieß Battlezone. Und ja, da hat man im Wesentlichen irgendwie so mit so grünen Linien auf schwarzem Untergrund irgendwie so eine Landschaft angedeutet. Und darauf sind dann irgendwie Fahrzeuge gefahren, die sich gegenseitig abgeschossen haben. Und wie gesagt, man konnte durch die Fahrzeuge durchgucken, weil es wurden einfach nur Linien auf dem Bildschirm gemalt. Einfach ist auch nicht ganz einfach, weil wenn man sagt, okay, wie kriege ich denn jetzt aus einer 3D-Koordinate eine 2D-Koordinate? Ich muss halt einen von den drei Werten wegnehmen, x, y, z. Wenn ich sage, okay, müssen wir jetzt definieren, was x und was y und was z ist, in welche Richtung. Aber sagen wir mal, wir nehmen z einfach weg und malen einfach x und y auf dem Bildschirm. Dann hat man das aus einer ganz bestimmten Richtung halt irgendwie projiziert. Und dann kann man sich halt überlegen, okay, wenn ich diese Richtung ändern möchte, dann definiere ich mir irgendwo eine Kamera in meiner Spielwelt und dann drehe ich alles so, dass es quasi, dass die Kamera einfach immer in die gleiche Richtung guckt. Drehe sozusagen nicht die Kamera in der Welt, sondern drehe die Welt um die Kamera. Und dann kann ich die letzte Koordinate einfach wegnehmen und dann habe ich ein 2D-Bild. Das ging jetzt vielleicht ein bisschen schnell. Im Wesentlichen, das Wichtige ist halt, man hat 3D-Werte, mit denen man rechnet, die ganze Zeit. Und ganz am Ende geht man bei und sagt, okay, wir projizieren das Ganze auf 2D. Und diese Projektion war damals im Wesentlichen halt dann einfach auf dem Bildschirm Punkte mit Linie zu verbinden. Und so hat man die ersten Vektor-Renderings dargestellt in den 80ern. 1983 gab es dann so ein ähnliches Spiel nochmal mit Star Wars Lizenz. Das war, hieß dann einfach Star Wars Arcade Game. Und da hat man ja die berühmte Szene gespielt, wo man mit dem X-Wing Fighter TIE Fighter abschießt und auch im Todessterntunnel fliegt. Also diese, ja, wie gesagt, ganz bekannte Szene aus dem ersten Star Wars Film. Aber das Schöne an der Computergrafik ist ja, dass sich alles weiterentwickelt. Und gerade Computergrafik ist ja auch immer ein Treiber gewesen für Evolution von Technologie. Ist teilweise immer noch. Ich meine, heutzutage werden KI-Modelle auf Grafikkarten ausgeführt. Das heißt, diese Grafikkarten sind ja eigentlich für Games entstanden. Und mittlerweile werden da ganz andere Sachen, Crypto-Coins drauf gemeint und KI-Modelle drauf simuliert. Ja, es entwickelt sich vieles weiter. Und den nächsten Meilenstein, den wir uns da rausgesucht haben, ist das Super Nintendo Entertainment System oder kurz SNES.
Genau, das ist erstmal gar keine 3D-Konsole, sondern die Grafikkarte von dem SNES kann in unterschiedlichen Modi 2D-Bilder zeichnen. Eins oder mehrere als Hintergrund und andere als Vordergrund. Und das SNES hatte 8 Grafikmodi, wovon Mode 0 bis 6, weil wir von 0 anfangen zu zählen, wesentlich für flache Hintergründe, vielleicht mit so einem Parallax-Scrolling-Effekt oder so, waren und nichts Besonderes konnten. Und spannend wird es beim letzten Mode, Mode 7, der mehrere Operationen gleichzeitig konnte. Also der konnte drehen, verzehren und skalieren auf verschiedenen Achsen. Und mit dem sind zum Beispiel die Strecke von Mario Kart oder F-Zero entstanden. Also das ist ein zweidimensionales Bild, was in den Raum kippt wird und verzehrt wird, sodass es aussieht, als ob die Autos von Mario Kart auf dieser Strecke sind. Aber in Wirklichkeit ist es halt ein Hintergrundbild, auf dem man fährt.
Genau, tatsächlich. Ich bin jetzt ein bisschen vorbelastet. Ich habe gerade die Stay Forever-Folge zu F-Zero gehört. Da haben die darüber gesprochen, dass F-Zero ein Launch-Titel war für das SNES. Und ja, wie gesagt, also sie haben im Endeffekt den Hintergrund aus zwei Teilen gebaut. Einmal oben ein bisschen Himmel, also die obere Hälfte ist Himmel. Einfach ein Bild, was je nach Kamerarichtung verschoben wird. Das heißt, dass man sozusagen, ja, wie so im Inneren eines großen Kreises sozusagen sich dieses Bild anguckt. Und der Fußboden ist einfach, ja, eine Textur, die sozusagen gekippt ist und darauf fahren dann die Gleiter. Und F-Zero sollte besonders schnell sein, weswegen die auch ja, da ein bisschen Tiling benutzen mussten und kein Multiplayer umsetzen konnten in dem ersten F-Zero-Spiel. Was man dann für Mario Kart gemacht hat, da war das dann möglich auf der gleichen Konsole, weil man, also Multiplayer ging ja damals nur mit Splitscreen, und da war das dann möglich, weil man sozusagen Geschwindigkeit rausgenommen hat und nicht so eine hohe Refresh-Rate brauchte wie bei F-Zero. Es gab dann noch viele weitere Spiele, die das umgesetzt haben. Also dieser typische Mode 7, ich sage es mal in Anführungszeichen 3D-Effekt, also dass der Fußboden perspektivisch gekippt ist und darüber so ein Horizont zu sehen ist. Da gab es dann irgendwie ein Super Star Wars Spiel, wo man dann mit Luke Skywalkers Wüstenfahrzeug über Tatooine fahren konnte. In Jazz Jack Rabbit, das war dann gar nicht auf dem SNES, sondern unter DOS auf dem PC. Das ist eigentlich ein Side-Scrolling-Jump-and-Run-Game. Und da gibt es aber Bonus-Levels zwischen den verschiedenen Welten, und diese Bonus-Levels sind auch mit dem gleichen Effekt gemacht. Da sieht man sozusagen die Spielfigur von hinten und muss so Steinchen einsammeln, um ein extra Leben zu bekommen. Und tatsächlich, ich habe jetzt noch ein Spiel aufgeschrieben, Super Retro Racer, ist ein Mario Kart-Klon, den wir mal auf dem Global Game Jam gemacht haben. War mein erster Global Game Jam. Da weiß ich aber tatsächlich nicht, wie das Rendering genau umgesetzt ist, weil das hat jemand anders aus dem Team mitgebracht. Der hatte da eine Library für gebaut. Zu dem Ganzen, wie das funktioniert, ich glaube, das ist für einen Podcast vielleicht ein bisschen, ja, kompliziert zu erklären. Wir versuchen jetzt ein bisschen die groben Ideen dahinter zu vermitteln. Wir verlinken aber auf jeden Fall in der Episodenbeschreibung Links dazu mit YouTube-Videos und mit Artikeln dazu, wie das funktioniert, falls man sich da noch genauer für interessiert.
Genau, ist ein bisschen mathematisch, aber in dem YouTube-Video sehr gut auch visuell aufbereitet. Da kann man ganz gut folgen.
Was ganz spannend ist, ist, dass Mode 7 nicht nur für diesen einen Effekt benutzt wurde, also besonders für diesen einen Effekt, aber auch viel in so Side-Scrollern für Bossgegner zum Beispiel. Also wo dann der Hintergrund sozusagen so verzerrt wird, dass es aussieht, als würde man sich in einer Röhre befinden, die sich dreht. Oder ja, wie gesagt, für besondere Hintergrundeffekte, die mit den anderen 7 Modi nicht möglich waren. Aber wie gesagt, also dieser perspektivische Effekt in, ja, ich sage jetzt mal in dem ersten Mario Kart, ich glaube, das ist einfach das prominenteste Beispiel, ist halt einfach das, wofür Mode 7 bekannt ist. Gehen wir mal einen Schritt weiter in eine Zeit, in der auf einmal das erste Mal Game Engines als solches entstehen. Also wo sozusagen der Code, der die Infrastruktur des Spiels bereitstellt, getrennt vom eigentlichen Spiel entwickelt wird und dann auch für andere Spiele verwendet wird. Und das ist die Zeit des Raycastings. Raycasting kenne ich mich mittlerweile so ein bisschen mit aus, weil ich ein Spiel released habe, was auch Raycasting benutzt. Es hat ja diese typische Ästhetik der frühen 90er. Los ging das schon in den 80ern. 1982 gab es zum Beispiel das Spiel Way Out und 1987 das Spiel Midi Maze. Und beide waren untexturiert. Und bei Midi Maze, da findet man auch noch ganz viele Screenshots von, da hat man so Smileys verfolgt in so einem Labyrinth. Sah so ein bisschen Pac-Man ähnlich aus, aber halt wie gesagt aus der Ego-Perspektive. Und so, ich glaube, das erste, was man so richtig kennt, ist Hover Tank 3D. Nicht zu verwechseln mit dem Microsoft-Spiel Hover, was dann 1995 kommen sollte. Aber so der ganz große, ja, das Raycasting-Spiel eigentlich ist Wolfenstein 3D 1992 mit dem Vorgänger Catacomb 3D. Genau, und weiß nicht, wer jetzt noch keine Bilder vor Augen hat, Raycasting sind im Wesentlichen beschränkt darauf, dass man Welten hat, die aus ja, großen Blöcken, Klötzchen basieren. Und zwar nicht Klötzchen wie bei Minecraft, sondern so eine Welt besteht einfach aus einem großen Grid. Ja, wenn ich jetzt so schätzen müsste, ist jede Zelle in diesem Grid ungefähr so 1 Meter mal 1 Meter groß, einfach wie so ein Würfel. Und der Trick beim Raycasting ist, dass man ja kein richtiges 3D macht, wie das jetzt bei den frühen Vector-Renderings der Fall war, sondern dass es quasi nur eine Höhenebene ist und dass man auf einer 2D-Karte die Welt in Pseudo-3D darstellt. Wie das funktioniert? Die Idee ist folgende. Man hat eine Kamera, die Augen der Spielfigur in dieser Welt und die guckt in eine Richtung. Und von dieser Kamera aus schickt man einen Strahl durch die Welt und guckt, wo der Strahl auf irgendwas trifft, auf eine Wand. Das heißt, in diesem Gitter, was man als Level hat, sind die einzelnen Blöcke als entweder frei oder Wand definiert. Kann man als einfachen Boolean machen, kann man auch später noch mehr Informationen hinterlegen, wie zum Beispiel Texturen und so weiter, aber sagen wir haben erstmal nur Wand oder nicht Wand. Und dieser Strahl wird sozusagen in Richtung der Kamera losgeschickt und es wird geguckt, haben wir hier eine Wand, haben wir hier eine Wand, für jedes Feld, was sozusagen auf dem Weg von diesem Strahl liegt. Und sobald eine Wand getroffen wird, wird geguckt, wie weit die Wand von der Kamera entfernt ist. Je weiter die Wand von der Kamera entfernt ist, desto kleiner müsste die Wand dargestellt werden auf dem Bildschirm. Und der Trick beim Raycasting ist jetzt, dass man nicht nur einen Ray, also einen Strahl, losschickt, sondern dass man für jede Bildschirmzeile, also wenn ich jetzt ein Bild habe, was 800 Pixel breit ist, dass ich 800 Strahlen losschicke und prüfe, wie weit dieser Strahl wandern kann, bis er auf eine Wand trifft. Und je weiter die Wand weg ist, desto kleiner ist am Ende der Streifen, den ich in diese Bildschirmzeile male. Das heißt, eine Wand, die ganz nah dran ist, füllt vielleicht den ganzen Bildschirm von oben nach unten aus. Eine Wand, die 15 Blöcke entfernt ist, füllt vielleicht nur wenige Pixel aus. Und wenn man das alles nebeneinander malt, dann hat man ja in der Mitte des Bildschirms sowas, was ein bisschen aussieht wie so ein Band, was manchmal weiter weggeht und manchmal näher dran ist. Und wenn man das Ganze einfärbt oder mit Texturen versieht, dann entsteht sozusagen der Eindruck davon, dass man sich in einem 3D-Labyrinth befindet.
Genau. Also ich würde nochmal hervorheben, dass der Unterschied zwischen Raytracing, was jetzt in heutigen Spielen ist, ist, dass es wirklich nur einmal von rechts nach links diese Strahlen gemacht werden und nicht pro Pixel des Bildschirms.
Genau, nicht für jeden Pixel auf dem Bildschirm. Und vor allem ist es so, dass wenn bei einem Raycaster, also dem traditionellen Raycasting, der Strahl auf etwas trifft, dann ist die Aktion vorbei. Weil dann wissen wir, wie weit die Wand weg ist. Und wir können auch dann rausfinden, welche Textur diese Wand zum Beispiel hat und an welcher Stelle von der Textur wir sozusagen jetzt das zeichnen müssen. Bei einem Raytracer, man verwendet Raytracing ja für Reflexionen, für Licht, für Schatten und so weiter, da müssen ja von einem Strahl, der irgendwo auftrifft, nochmal mehrere Strahlen losgeschickt werden, um sozusagen Licht, Schatten, Reflexionen und so weiter zu simulieren. Das ist hier überhaupt nicht der Anspruch. Da kann man auch Sachen faken, zum Beispiel einen Fußboden, der so ein bisschen die Wände spiegelt. Das ist aber halt auf einer sehr, sehr, sehr einfachen Art und Weise, wie das gemacht wird. Genau, die ersten Raycaster hatten halt auch nur genau das. Also die hatten halt Wände und Boden und Decke gab es eigentlich nicht so richtig. Die Illusion wurde halt versucht darzustellen dadurch, dass man oben eine andere Farbe genommen hat als unten. Also man hat halt quasi die obere Hälfte des Bildschirms irgendwie mit der Deckenfarbe angemalt, die untere Hälfte mit der Bodenfarbe angemalt und dann die Wände drauf gemacht. Das war bei Catacomb 3D so, was der Vorgänger von Wolfenstein war, es war bei Wolfenstein 3D so. Und es war auch bei Ken's Labyrinth so, das ist, können wir vielleicht nochmal ein bisschen drauf eingehen. Im Wesentlichen salonfähig gemacht haben diese Raycaster id Software, halt mit Wolfenstein. Und davon unabhängig hat ein sehr junger Entwickler, der Ken Silverman hieß, eine eigene Engine geschrieben, die den gleichen Ansatz verfolgt, um 3D-Welten zu simulieren. Das hat er dann Ken's Labyrinth genannt. Ist 1993 von Epic Games gepublished worden. Und dieser Ken Silverman, der wird später nochmal wichtig, wenn wir über fortgeschrittenere Technologien sprechen. Auf jeden Fall hatten diese Spiele alle noch keine richtige Boden- und Deckentextur. Was dann später kam, waren Spiele wie Blackstone. Da gab es zwei Spiele von, auch immer noch ein Raycaster. Man konnte nicht nach oben gucken, man konnte nicht nach unten gucken. Man hat sozusagen nur die Wände gesehen, aber es gab Decken- und Bodentexturen. Das heißt, man musste dann, um den Boden und die Decke zu malen, nochmal von dem Pixel aus, wo man aufgehört hat, die Wand zu malen, den Bildschirm runtergehen und Pixel für Pixel gucken, wo sozusagen wir uns jetzt gerade auf dem Fußboden befinden, um den Pixel herauszufinden auf der Textur, welcher jetzt auf den Boden gemalt werden muss. Also das heißt, innerhalb der Raycaster gab es auch ein bisschen Evolution. Wolfenstein 3D, ich habe mich eine Zeit lang mal gefragt, warum das so viel erfolgreicher war als Catacomb 3D, weil es sieht irgendwie doch sehr ähnlich aus. Aber ich glaube, der Punkt ist, dass es einerseits schneller ist und dass es ein bisschen mehr Interaktivität hat. Also zum Beispiel, dass die Türen so aufsliden bei Catacomb. Das ist im Endeffekt so ein bisschen fantasymäßig angehaucht, dass man Magier und kann mit der Hand Feuerbälle werfen. Und man kann damit Wände sozusagen kaputt machen. Und diese Wände verschwinden dann aber einfach, wenn man einen Feuerball da drauf wirft. Und bei Wolfenstein gibt es halt, wie gesagt, richtige Türen, die dann aufsliden. Wie gesagt, man hat halt durch das Raycasting erstmal nur die Wände des Levels. Und wenn man Charaktere darstellen wollte, dann war das nicht 3D, sondern hat man einfach Sprites in die Welt gemalt. Das heißt, ein 2D-Bild, wo eine Abbildung drauf ist von, bei Wolfenstein waren es zum Beispiel Gefängniswärter und Hunde und so weiter, die hat man dann von verschiedenen Seiten als verschiedene Sprites ins Spiel gebracht. Und immer, wenn man die Kamera gedreht hat, wurde sozusagen ermittelt, aus welcher Richtung man gerade die Person oder das Objekt sieht. Und dann wurde halt ein anderer Frame davon angezeigt.
Wie funktioniert das mit der Verdeckung, wenn die um die Kurve kommen?
Ja, das ist eine gute Frage.
Das muss ja auch dann schon...
Genau, also was bei Sprites erstmal so die einfachste... Also erstmal, man muss ja gucken, dass Sprites bewegen sich ja auch quasi in der Pseudo-3D-Welt und müssen ja, wenn ich die in 2D auf den Bildschirm male, hintereinander gemalt werden können. Das heißt, ich muss die Sprites nach Abstand zur Kamera sortieren. Und das, was dann passiert, nennt man auch den Painter's Algorithm, also den Maler-Algorithmus, weil man das wie ein Maler auf einer Leinwand malt. Zuerst die Sachen, die hinten sind und dann die Sachen, die vorne sind. Genau, also ich male halt erst die Sachen, die weit weg sind und dann male ich die Sachen, die immer näher rankommen und die verdecken dann sozusagen automatisch die Sachen, die hinten sind.
Okay.
Bei Wänden gibt es einen Spezialfall, weil ich die Wände halt nicht nach diesem Painter's Algorithm male, sondern halt über dieses Raycasting. Und was man da macht, ist, dass man sozusagen erst die Wände malt und sich dann merkt, wie weit die Wand weg war und das Ganze in den Z-Buffer reinschreibt. Also quasi nochmal, ja, eigentlich eine Liste, die so lang ist wie der Bildschirm breit. Und man speichert sich für jede Spalte einfach ab von dem Bildschirm, wie weit das Ding weg war. Und dann malt man das Sprite nur, wenn es näher dran ist als die Wand.
Okay.
Also nicht das ganze Sprite, sondern
ja,
die Spalte des Sprites. Das malst du mal alles spaltenweise, weil du ja auch die Wände spaltenweise malst. Also gehst du mal pro Bildschirmspalte von links nach rechts. Das ist auch ein kleines Problem, weil normalerweise Bilder zeilenweise im Speicher abgelegt werden. Das heißt, von links nach rechts, wenn man am Ende angekommen ist, die nächste Zeile. Und wenn man das spaltenweise macht, so wie das bei den Raycastern traditionell eher passiert, dann hat man das Problem, dass die Speicherlokalität schlecht ist. Also so eine CPU nimmt sich ja immer nicht nur genau den Speicher aus dem RAM, den sie braucht, um ihn zu verarbeiten, sondern immer so ein bisschen links und ein bisschen rechts was davon, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man ja den Speicher links und rechts davon auch noch braucht, im nächsten Schritt relativ hoch ist. Und es dauert halt relativ viel Zeit, aus dem Arbeitsspeicher Daten in die CPU zu bekommen. Deswegen, wie gesagt, ist das bei Bildern besser, die zeilenweise zu verarbeiten als spaltenweise, weil man sozusagen links und rechts die Pixel dazu immer noch quasi gratis mit in den Prozessor-Cache reinbekommt. Was man stattdessen halt machen könnte, wäre zum Beispiel das ganze Bild einmal um 90 Grad gedreht zu rendern und dann sozusagen, wenn man mit dem Rendern fertig ist, das Ganze nochmal wieder zurückzudrehen. Das sind aber sozusagen Optimierungen, naja, muss man dann gucken. Auf den heutigen CPUs sollte das eigentlich kein Problem sein. Also wenn man das auf CPUs macht und für sehr hohe Bildschirmauflösungen, also wenn ich jetzt ein QHD 32:9 Display habe und dann, also gerade so in der Breite und das dann auf der CPU mache, da muss ich schon ein bisschen drüber nachdenken, wie ich das mache. Das so, aber damals waren das niedrigere Auflösungen.
Und was ist mit meinem Lieblingsbildschirmschoner von Windows 95? Da gab es doch auch so ein Labyrinth. Ist das auch ein Raycaster gewesen.
Ja, genau. An dieses Labyrinth erinnere ich mich auch noch. Und ich finde, es sieht aus wie ein Raycaster. Und ich habe auch erst gedacht, es wäre ein Raycaster. Ich habe es aber mal gegoogelt und tatsächlich ist das, ja, 95 rausgekommen und da gab es schon OpenGL und das ist tatsächlich kein Raycaster, sondern das ist in Anführungszeichen richtiges OpenGL gewesen.
Also echtes 3D.
Ja, genau. Was tatsächlich auch noch prominente Beispiele sind für Raycasting-Games, fällt mir gerade so ein, sind die ersten beiden Elder Scrolls-Spiele, also Arena und Daggerfall. Von Daggerfall gibt es natürlich mittlerweile auch eine Unity-Version, die halt dann richtig 3D ist. Jetzt muss ich hier schon wieder einhaken. Ich habe nämlich beim Schneiden der Episode nochmal festgestellt, dass ich hier ein bisschen schnell war in meiner Analyse. Und zwar habe ich herausgefunden, dass zwar Elder Scrolls Arena ein Raycaster ist, aber Elder Scrolls Daggerfall schon als Raycaster angefangen wurde und durch die Limitationen dann aber doch mehr richtiges 3D eingebaut wurde in die Engine, sodass zum Beispiel die Dächer auch Schrägen haben von den Häusern, die man sehen kann in Daggerfall. Das zeigt ein bisschen das, was halt möglich ist mit Raycastern. Man kann so ein bisschen halt hingehen und da noch dran rumspielen und rumoptimieren. Also ich habe eben gesagt, Raycaster haben immer nur eine Bodenhöhe. Das heißt, alle Wände sind gleich hoch und man kann nicht nach oben und nach unten gucken. Das kann man so ein bisschen aufweichen. Also ich habe das auch für Fire of Ardor gemacht. Die Story hinter Fire of Ardor ist auch ein bisschen wild. Ich habe vor sehr, sehr, sehr langer Zeit irgendwann mal einen Artikel gefunden darüber, wie Raycasting funktioniert. Und dann wollte ich das nachimplementieren, habe das gemacht und ja, hat so grundlegend funktioniert und habe ich es irgendwann wieder weggelegt und habe dann sehr, sehr, sehr viele Jahre später das irgendwann mal wieder rausgekramt und naja, nochmal nachimplementiert, weil das halt wie gesagt auch auf sehr alten Code basierte dann alles und habe dann halt Fire of Ardor draus gemacht und dann so ein paar Verbesserungen dann vorgenommen. Zum Beispiel, dass man nach oben und nach unten gucken kann. Das ist aber nicht perspektivisch korrekt und Leute, die ein bisschen empfindlich sind für so Motion Sickness und sowas, die werden dann merken, dass, naja, wenn man nach oben oder nach unten guckt, eigentlich nur der Horizont auf dem Bildschirm verschoben wird. Und man nicht wirklich nach oben oder unten guckt. Also das heißt, die Wände halt immer gerade sind, auch wenn sie eigentlich ein bisschen nach unten schräg zulaufen müssten, wenn man nach oben guckt gerade. Zusätzlich habe ich gebaut, dass es nicht nur viereckige Blöcke gibt, sondern auch dreieckige Blöcke in diesem Level-Mesh. Da braucht man ein paar Spezialfälle für, weil man dann sozusagen diesen Test, ob ein Strahl eine Wand getroffen hat, nicht mehr nur anhand einer Zelle machen kann, sondern halt innerhalb dieser Zelle auch noch entscheiden muss, wo was jetzt getroffen wurde. Das sind aber relativ kleine Änderungen, die halt dafür sorgen, dass man ein bisschen coolere Levels bauen kann, weil sozusagen nicht jede Wand 90 Grad Winkel haben muss. Trotzdem stößt man da relativ schnell dann irgendwann an Grenzen. Es gibt Leute, die haben auf YouTube ein paar Sachen geteilt, wo sie auch Raycaster gebaut haben mit verschiedenen Bodenhöhen. Das wird dann aber halt immer komplizierter, weil man dann ja auch, wenn man, also das hat, glaube ich, Elder Scrolls Arena auch schon gehabt, dass es sozusagen Wasser gab, was neben dem Weg war, was ein bisschen tiefer war und so. Aber das sind dann halt etwas weitreichendere Änderungen an diesem Raycasting-Prinzip. Was sehr verwandt ist zu Elder Scrolls Arena und Elder Scrolls Daggerfall, ist Ultima Underworld, was 1992 rausgekommen ist, was also noch ja quasi zeitgleich zu Wolfenstein rausgekommen ist, was aber erstaunlich ja, rund aussieht, wenn man es mal mit Wolfenstein vergleicht und erstaunlich texturiert. Also, will ich jetzt mal sagen, so dieses Ultima Underworld hat texturierte Böden, es hat texturierte Wände. Es hat zwar nur einen sehr kleinen Bildausschnitt, also man hat sehr viel so rundum zu, um die eigentliche Welt, wo man dann halt irgendwie seinen Charakter sieht, wo welche Items ausgestattet sind. Unten gibt es noch einen Kompass und irgendwie so zwei Flaschen, wo irgendwie Health und Mana drin irgendwie visualisiert ist. Also man hat natürlich schon versucht, so ein bisschen zu schummeln und das Fenster, in dem man 3D machen muss, was ja damals eh nur eine sehr geringe Auflösung war, keine Ahnung, was wird das gewesen sein, 640 mal 480 Pixel oder so, davon sozusagen nur noch ein Teilstück zu rendern und rund und zu einfach so ein bisschen UI-Elemente zu machen, damit man nicht so viel 3D rendern muss, damit es überhaupt spielbar ist. Aber wie gesagt, man kann sich frei umgucken, man hat texturierte Wände, man hat texturierte Böden und ich habe mich gefragt, wie das möglich ist und warum dann Wolfenstein als so eine technische Meisterleistung immer gefeiert wurde und Ultima Underworld ja da so wenig Erwähnung findet immer. Und tatsächlich habe ich herausgefunden, dass Ultima Underworld ein richtiges 3D-Spiel ist. Also die haben das sind richtige Polygone, die da gezeichnet werden. Und es ist auch richtiges Texture-Mapping, was die da machen. Und die waren wohl damals auch sehr stolz auf dieses Texture-Mapping. Der Unterschied zu Wolfenstein ist aber, dass es halt keine wirkliche Echtzeitbewegung ist. Also es ist sehr langsam, man guckt sich sehr langsam um, es ist kein Action-Spiel. Sondern man läuft durch diese Welt und es ist schon diese Evolution von einem Dungeon Master, was es vorher halt irgendwie gab, was halt auch immer nur so, wo man immer nur schrittweise gehen konnte, so ähnlich wie das bei einem moderneren Spiel wie Legend of Grimrock auch noch ist, aber das ist sozusagen ein ästhetisches Element und keine technische Limitation. Bei Ultima Underworld konnte man sich zwar fließend bewegen, aber sehr, sehr langsam und es hat ein bisschen geruckelt und es wäre nicht für Action-Gameplay geeignet gewesen. Und das ist halt das, was ich jetzt so rausgelesen habe, was Wolfenstein irgendwo groß gemacht hat, dass es halt Action unterstützt hat. Also es war flüssig, es war schnell, es war actiongeladen. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Durchbruch für id Software an der Stelle, dass sie diesen Hype erfahren haben, den sie dann mit dem Nachfolger Doom dann irgendwann ultimativ halt bekommen haben.
Erzähl mir mehr aus der Hölle.
Wir waren bei Wolfenstein, wir waren bei id Software und der kluge Kopf hinter id Software, der diese Engine geschrieben hat, das war John Carmack. Man hatte also das Raycasting, man hatte einen schnellen, actiongeladenen Shooter, aber man wollte mehr und gerade John Carmack wollte mehr. Man wollte die Fußböden und Decken texturieren, man wollte hoch und runter gehen können, also quasi verschiedene Ebenen haben. Es sollte Beleuchtung geben und ja, das ist sozusagen die Evolution, die dann passiert ist. Und ich sag mal, wenn ich mir überlege, wie Spiele vor 5 Jahren aussehen, dann könnte ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen, ob das ein Spiel von 2020 oder 2025 ist. Damals war das so, dass ein Spiel aus dem Jahr 1992 wie Wolfenstein 3D zu einem Spiel aus dem Jahr 1993 wie Doom halt ein krasser Unterschied war. So, und wie haben sie das gemacht? Also das Raycasting war zu limitiert, einfach weil man diese Blöcke hatte und man wollte von den Blöcken weg, man wollte frei Wände malen können, lange Wände, kurze Wände, schräge Wände und sich jetzt nicht an, sag mal, Tricks aufhalten, wie ich es jetzt gemacht habe mit so 45-Grad-Wänden, sondern man wollte halt frei, ja, einfach Wände zeichnen können, wie man es auf dem Papier auch zeichnen würde. Und im Endeffekt, die ja, einfachste Lösung, um diese Wände zu malen, wäre halt der Painter's Algorithm, den wir eben schon erwähnt haben. Also man malt einfach die Wände, die existieren, von hinten nach vorne weg und dann sind die Wände sichtbar, die halt am nächsten dran sind und die dahinter verborgen sind, die werden halt einfach übermalt. Das kann man machen.
Dann würde man das ganze Level machen, oder wie?
Genau, würde man das ganze Level malen, zumindest alles das, was vor dem Player ist. Der Fachbegriff oder das Profiwort dafür ist Overdraw. Also man erzeugt viel Overdraw, unnütze Operationen, weil man sozusagen Sachen, die man schon gemalt hat, nochmal wieder malt und ja, das vorher Malen war sozusagen unnütz. Also Ziel ist, wir wollen möglichst wenig Overdraw haben, im besten Fall gar kein Overdraw. Wir wollen nur das malen, was wirklich sichtbar ist, was hinterher nicht mehr übermalt werden muss. So, und dazu hat sich John Carmack, ich glaube, er hat sich ein paar Paper durchgelesen, in denen Sachen theoretisch beschrieben wurden, aber ich glaube, es wurde noch nie in Echtzeit gemacht bis dahin. Und John Carmack hat sich hingesetzt und ja, das sozusagen entwickelt für die id Tech Engine, die es dann später geworden ist. Und das Verfahren dazu nennt sich Binary Space Partitioning, kurz BSP. Und wer aus der Zeit noch so Level-Files mal irgendwie sich angeguckt hat, die hatten manchmal die Endung BSP. Das ist genau das, was es ist, also Binary Space Partitioning. Binary, weil man sozusagen immer zwei Hälften macht. Space, weil wir den Raum betrachten und Partitioning, weil wir den Raum unterteilen. Also es ist so, um ein Level mit Binary Space Partitioning rendern zu können, muss es vor dem Spielen kompiliert werden. So ähnlich wie man Source Code auch kompiliert. Man baut das Level in einem Editor und dann wirft man einen Compiler an. Was der macht, ist nicht Programmiersprache in Maschinencode umsetzen, sondern der schneidet das Level in Stücke, immer in zwei Hälften. Also an jedem Face, an jeder Wand, an jedem, ja, Polygon ist es ja noch nicht so richtig, also wie gesagt, an jeder Wand wird das Level in zwei Teile geteilt. Also das Level meine ich alle anderen Faces, die es so gibt. Das heißt, es wird sehr, sehr viel davon gemacht. Also es werden sehr, sehr viele Teile davon gemacht. Und jede dieser Unterteilungen ergibt dann Sektoren. Also es sind so quasi der Begriff, den sie sich dafür ausgedacht haben. Das heißt, wenn ich zwei Wände habe und die eine Wand würde irgendwo auf eine andere Wand treffen, dann wird diese andere Wand halt in die Teile geteilt. Einmal auf der einen Seite der einen Wand und auf der anderen Seite der anderen Wand. Und diese Sektoren werden dann als kompiliertes Level-File gespeichert. Und wenn die Engine entscheidet, welche Wände gemalt werden sollen, dann muss sie nur noch eine binäre Suche in diesen Sektoren machen. So, und jetzt ist die Herausforderung zu erklären, was eine binäre Suche ist. Wir haben in unserer KI-Folge schon mal über Bäume gesprochen. Also Bäume in der Informatik sehen immer ein bisschen aus wie Stammbäume. Das besteht immer aus Knoten und Kanten. Knoten malt man meistens so als so kleine Kreise und Kanten sind die Verbindungen zwischen diesen Knoten. In dem Stammbaum wären die Knoten die Personen und die Kanten wären die Verwandtschaftsbeziehungen in diesem Stammbaum. So, und in der Informatik gibt es Binärbäume, wo jeder Knoten...
Es immer zwei Kinder gibt.
Genau, wo jeder Knoten zwei Kindelemente hat. Und die Wurzel von diesem Binärbaum ist in dem Fall das ganze Level. Und man sucht sich sozusagen dann von der Wurzel über die verschiedenen Äste bis zum Blatt, könnte man sagen. Also ein Element, was keine Kinder mehr hat, sucht man sich dann das Stück Wand, was gemalt werden soll. Und das hört sich jetzt erstmal kompliziert an, ist aber verdammt schnell. Weil ich schon im ersten Schritt die Hälfte des Levels wegwerfen kann, weil ich weiß, ist es das? Nein, okay, dann muss das andere sein. Und alles, was danach kommt, alles, was sozusagen noch Kinder von diesem einen Kind sind, was ich dann ignoriert habe, kann ich schon mal vergessen, da muss ich mich gar nicht mehr drum kümmern. Und bei der nächsten Entscheidung werfe ich wieder die Hälfte von dem weg, was noch übrig geblieben ist. Und so halbiere ich in jedem Schritt sozusagen, den ich durch diesen Baum durchgehe, halbiere ich die Sachen, die ich mir noch angucken muss. Was halt viel schneller gehen würde, als einfach in der Liste über alles rüber zu gehen. Und deswegen ist binäre Suche ja so praktisch und so schnell. Setzt, wie gesagt, voraus, dass man vorher diesen Baum aufgebaut hat. Also man verlagert sozusagen Rechenzeit, die man normalerweise während des Renderings brauchen würde, verlagert man in die Kompilierung, also verlagert man zu der Person, die das Level am Anfang sozusagen in das Spiel einbaut und hat dann dafür aber ein schnelles, flüssiges Spiel. Der Vorteil ist halt, dass man dadurch keinen Overdraw hat. Also man kann dann von vorne nach hinten malen und muss nicht von hinten nach vorne malen. Und das funktioniert für die Wände dann sehr gut. Was tatsächlich dann hinzukommt, ist, dass die Sprites trotzdem wieder wie bei dem Raycaster von hinten nach vorne gemalt werden, weil das nur die Wände betrifft und nicht die, ja, die Entities in dem ganzen Level. Die Karte besteht dann also aus diesen ganzen Sektoren, die halt durch diese Partitionierung, also dieses Einteilen von Wänden entstanden sind. Diese Sektoren können verschiedene Boden- und Deckenhöhen haben. Das heißt, ich kann sozusagen auch Stufen dadurch umsetzen oder Löcher im Fußboden. In Doom waren das zum Beispiel dann irgendwelche, ja, weiß nicht, Becken mit irgendeiner Säure drin oder sowas. Und die Übergänge zwischen diesen Sektoren hat man Portale genannt. Das, ja, dieser Begriff kommt einem manchmal unter, wenn man sich so ein bisschen darüber schlau macht. Wir haben auch so für die Episodenbeschreibung ein paar Links nochmal zusammengesucht, die wir benutzt haben, um ein bisschen besser zu verstehen, wie das funktioniert. Eine große Einschränkung ist allerdings bei der Doom Engine, dass es zwar Räume auf verschiedenen Höhen geben kann, und es ist auch gleich im ersten Level von Doom gibt es das, wo man dann irgendwie ja erst in der unteren Ebene ist und dann eine Treppe hochgeht und daneben irgendwo weiter oben ist. Aber es kann in Doom keine zwei Räume übereinander geben. Das fällt einem vielleicht erstmal gar nicht auf, aber wenn man es weiß, dann wird man sehen, dass sozusagen verschiedene Höhenebenen immer nebeneinander sind und es nicht zwei Räume übereinander geben kann. So, und jetzt haben wir vorhin von Ken Silverman gesprochen, der seinen eigenen Raycaster geschrieben hat, neben id Software und den auch mit Epic Mega Games hießen sie damals noch, veröffentlicht hat. Und dieser Ken Silverman, der hat natürlich auch seine Engine weiterentwickelt und der hatte irgendwann auch Kontakt zu John Carmack, also dem technischen Verantwortlichen bei id Software. Und die haben sich so ein bisschen ausgetauscht und Ken Silverman hat dann ja seine Engine zu dem entwickelt, was man dann die Build Engine genannt hat. Und hatte einige Verbesserungen im Vergleich zu dem, was Doom so hatte, eingebaut. Dazu gehören Schrägen im Boden. Also bei Doom konnte man Treppen machen. In der Build Engine konnte man Schrägen haben. Die Beschränkung, dass man Räume nicht über Räumen haben konnte, ist ja durch einen Trick quasi auch aufgehoben worden von ihm. Und es gab sogar in einigen Spielen in der Build Engine so Voxel-Objekte. Das heißt, dass es nicht nur Sprites gab, sondern auch Objekte, die wirklich aus, ja, so kleinen 3D-Pixeln bestanden, die man von allen Seiten angucken konnte und die halt nicht einfach nur Sprites waren, die ein bisschen geflippt sind, wenn man sie aus einem anderen Winkel betrachtet hat. Also es war schon, ja, immer noch CPU-Rendering, immer noch auf der gleichen Idee basierend, wie es bei Doom der Fall war, aber schon doch noch wesentlich weiterentwickelt. Bekanntestes Spiel ist, glaube ich, Duke Nukem 3D, aber auch Blood und Shadow Warrior sind dann so Spiele, die mit der Build-Engine umgesetzt worden sind. Und was vielleicht auch noch einige Leute kennen könnten, was nicht auf der Build-Engine basiert, aber was ja quasi auf jedem Windows 95-Rechner irgendwie drauf war, war das Spiel Hover mit einem Ausrufezeichen von Microsoft, was im Wesentlichen ja so ein Capture the Flag mit Autoscootern war. Ich weiß nicht, ob sich noch irgendwer daran erinnert, aber ich habe sofort wieder dieses Geräusch im Kopf und kriege so ein bisschen Nostalgiegefühle. Aber ja, das war tatsächlich auch so ein, ja, eine Doom, eine Doom-ähnliche Engine, die die da benutzt haben. Genau, was bemerkenswert ist an dieser Stelle, ist, dass quasi bei Doom, ich glaube eigentlich auch schon bei Wolfenstein angefangen wurde, und das habe ich eben schon mal erwähnt, dass man Spiel und Engine voneinander getrennt hat und dass zum Beispiel id Software wirklich angefangen hat, seine Engine zu lizenzieren. Also an andere Firmen zu geben, die dann da Spiele mitgemacht haben. Das war vorher halt nicht so der Fall. Da ist es halt eigentlich eher so gewesen, dass man sich überlegt hat, was will ich für ein Spiel machen, was brauche ich dafür? Und dann hat man sich hingesetzt und das programmiert. Also diese Auftrennung in Spiel und Engine kommt quasi so aus dieser Zeit. Das war jetzt alles so ein bisschen das CPU-Rendering. Der nächste große Schritt war dann Quake, auch von id Tech. Also die waren, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ja schon sehr Vorreiter, was so 3D-Rendering anging und Grafikpracht. Und Quake war dann tatsächlich echte Polygon-Grafik mit echter 3D-Hardware-Beschleunigung. Das erste Quake habe ich ehrlich gesagt nie gespielt. Aber was so für mich nochmal so einen großen Marker einfach irgendwo an Meilenstein gesetzt hat, war die Quake 3 Engine, die massiv verwendet wurde für andere Spiele, also die massiv lizenziert wurde.
War es nicht auch so, dass Half-Life dann da drauf?
Das stimmt, ja genau. Die Engine für Quake 3, also früher hat man sie oft Quake 3 Engine genannt, aber eigentlich der offizielle Name ist id Tech 3 Engine. Ja, wie gesagt, für Quake 3 Arena zuerst benutzt worden, aber dann auch für viele andere Spiele wie Star Trek Voyager Elite Force, Star Wars Jedi Knight, Jedi Outcast und Jedi Academy, Return to Castle Wolfenstein, da haben wir wieder Wolfenstein im Namen, und noch viele, viele andere Spiele, die darauf basieren.
In der Half-Life-Doku ist das auch mal ganz cool beschrieben. Die Leute von Valve waren irgendwie bei id Software und sind da mit der CD, mit dem Source-Code der Engine irgendwie abgehauen und haben dann auf der Engine basierend die natürlich ein bisschen weiterentwickelt, aber auch dann das erste Half-Life entwickelt.
Genau, das haben die dann, glaube ich, Gold Source Engine genannt. Die haben dann Jahre später diese Gold Source Engine weiterentwickelt für Half-Life 2, haben es dann nur noch Source Engine genannt und man könnte also sagen, dass sozusagen die Source Engine, die ja immer noch für relativ viele Spiele benutzt wird, irgendwo in einer, weiß nicht, x-ten Reinkarnation auf quasi Quake 3 basiert, wenn man das so möchte. Aber auch viele andere Engines haben die Philosophie von der Quake 3 Engine so ein bisschen übernommen. Also es sind immer noch Maps, die mit Binary Space Partitioning funktionieren, zwar jetzt mit richtigen 3D, aber trotzdem Binary Space Partitioning. Das heißt, ich erinnere mich an das 3D Game Studio, was quasi auch ähnlich zu der Quake 3 Engine funktioniert hat. Man musste auch die Levels, die man im Editor gebaut hat, dann kompilieren und hat dann BSP-Maps dabei rausbekommen. Die waren, konnte man auch Quake-Maps importieren und konnte die dann sozusagen verwenden. Das hat, glaube ich, da schon irgendwo einen Meilenstein gesetzt. Und das war auch dann die Zeit, wo die 3D-Beschleunigung losging. Und damals TM, also Ende der 90er, Anfang der 2000er, war das, was die Grafikkarten gemacht haben, eine sogenannte Fixed-Function-Pipeline. Das heißt, die Grafikkarten haben im Wesentlichen Schritte vorgegeben, die man machen kann, um aus, naja, ein paar Vektoren und ein paar Texturinformationen ein Bild zu machen, was irgendwie nach 3D aussieht und diese 3D-Szene abbildet. Also Polygone nehmen, Texturen nehmen, Beleuchtung drauf anwenden, Alpha-Checks machen, Nebel und so weiter und so fort. Wie gesagt, diese Fixed-Function-Pipeline, die diese Grafikkarten einfach konnten, die hat man dann über DirectX oder OpenGL angesprochen. Und irgendwann war das nicht mehr genug, war nicht mehr flexibel genug, weil man halt Sachen ändern wollte. Man wollte spezifischere Sachen machen, man wollte hübsches Wasser rendern, man wollte schönere Lichter und Schatten machen. Und dann fing es irgendwann an, dass man kleine Programme auf der Grafikhardware ausführen konnte und die hat man dann Shader genannt. Ich weiß es jetzt nicht genau, ich gehe aber mal davon aus, dass es von Shading kommt, also wenn man halt irgendwie Lichteffekte, Schattierungen damit umsetzen wollte. Und ja, anfangs konnte man das zusätzlich zur Fixed-Function-Pipeline machen, Shader ausführen. Und ja, ich glaube, der aktuelle Stand ist eigentlich nur noch, dass diese Fixed-Function-Pipeline ja gar nicht mehr so richtig existiert, sondern quasi nur noch als Shader umgesetzt wird. Das heißt, so eine Engine hat einfach einen Standard-Shader für das, was man so rendert. Ja, einen Satz aus Standard-Shadern, Standard-Programmen, die auf der GPU ausgeführt werden. Und man kann die dann modifizieren oder zusätzliche Shader hinzufügen, die dann das Rendering noch weiter customizen. Das heißt, von ja, CPU-Rendering über eine Fixed-Function-Pipeline, die genau vorgibt, welche Schritte wann gemacht werden, zu einer ja, voll flexiblen GPU, die mit verschiedenen Kernen gleichzeitig ganz viele Programme ausführen kann, die man Shader nennt. Ist sozusagen ein relativ weiter Weg gewesen, aber ich finde auch ein sehr spannender Weg, weil ja so jede Technologie so ihren eigenen Charme hat. Und auch wenn ich, glaube ich, heute lieber ein richtiges 3D-Mario Kart spielen würde als das erste Mario Kart oder auch ein F-Zero, hat es dann doch irgendwo so einen ganz eigenen Charme und so ein eigenes Feeling einfach, so ein altes Spiel nochmal anzuwerfen.
Ja, dann bedanke ich mich bei dir für diesen Rückblick ins Rendering von erst 2 bis 3D-Welten.
Ja, ich hoffe, ihr konntet meinem Monolog ohne Kopfschmerzen zuhören. Wenn ich jetzt schon den Monolog gemacht habe, hast du denn einen Witz für uns?
Ja, ich habe mich immer gefragt, was die Lieblingskonsole von Sanitätern.
Wii U, Wii U, Wii U.
Sehr schön.
Dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr auf diese kleine Reise durch die 3D-Geschichte mitgekommen seid. Falls ihr Interesse an diesen Themen habt, hört euch die Stay Forever Podcasts an zu den Spielen, die hier erwähnt wurden, die wir auch nochmal in der Episodenbeschreibung verlinken werden. Das ist wirklich sehr spannend und die haben nochmal mehr Informationen zu der Entwicklungsgeschichte und auch der Entstehungsgeschichte der ganzen Studios, die daran beteiligt waren. Wie gesagt, danke nochmal fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Okay, Nebengeräusch Nummer 1, erfolgreich. Wie wollen wir anfangen?
Du gehst so hoch am Ende mit der Stimme?
Hoch?
Heute setzen wir unsere 3D... Nee,
3D.
Reden.
Kannst ja noch alles reinschneiden.
Ja, wie das funktioniert. Habe ich mir gar nicht so aufgeschrieben. Das muss ich jetzt freestylen, oder was?
Du möchtest mich heute in ein Retro-3D-Space entführen? Du möchtest mich heute also in den Retro-3D-Space entführen. Das hört sich komisch an. Ja.
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 Auf gar keinen Fall.
Hatte ich ja nicht ganz unrecht mit, dass ich heute nicht der Gesprächigste bin.
Darf ich das zugeben? Ich hoffe, das google ich jetzt nochmal. Und jetzt habe ich auch schon voll die Überleitung gemacht zu Doom.